Neulich fuhr ich im Auto. Ich hörte Nachrichten. Und da kam so eine Durchsage, manchmal unterbrechen die ja für was Wichtiges. Und da hörte ich, Achtung, liebe Autofahrer, Herr Müller unterwegs mit einem grünen Audi von Stuttgart in Richtung Frankfurt. Halten Sie sofort an. Die Werkstatt hat beim Radwechsel die Schrauben nicht richtig angezogen. Es besteht Lebensgefahr. So eine Nachricht haben wir alle schon mal irgendwie gehört. Und da gehen einem ja Gedanken durch den Kopf. Lebt der Fahrer überhaupt noch? Hat er sein Radio eingeschaltet? Hat er zugehört? Wenn ja, kann er überhaupt noch rechtzeitig richtig reagieren? Und wenn ich ihn sehen würde, könnte ich ihn überhaupt warnen? Viele Fragen, wichtige Fragen, denn es geht ja schließlich um Leben und um Tod. Auch Peter Hane hatte so eine Nachricht einmal durchgeben müssen. Wir wissen, er hat auch mal Radio gemacht. Und er dachte, Mensch, hoffentlich hat der Kerl das gehört. Und wenn er die Meldung hörte, dann gab es für ihn ja eigentlich nur eins. Fuß vom Gas, rechts ran, anhalten und zur nächsten Notrufsäule, um Hilfe zu holen. Und dieser Autofahrer, den er damals erreichen wollte, den hatte er erreicht. Denn ein paar Tage bekam Peter eine Reaktion von diesem Fahrer. Und die hieß, herzlichen Dank, Sie haben mir das Leben gerettet. Mein Lebtag werde ich das nicht vergessen. Gut, dass ich auf Empfang war, dass ich die Meldung rechtzeitig hörte und noch rechtzeitig reagieren konnte. Gott sei Dank. Wem sonst? Diese wahre Geschichte ist für mich so wie ein Gleichnis. Was ist denn, wenn Gott zu uns redet? Wie reagieren wir, wenn Gott zu uns ruft, Stopp, Lebensgefahr? Du bist auf dem falschen Weg. Dein Fahrziel ist der Abgrund. Halt an, kehr um, hör auf mich. Dein Leben kann wieder neu werden. Da gibt es jetzt so ein paar Zyniker, die sagen, ach, wie kann Gott denn zu mir reden oder zu dir reden? Hat er schon mal neben dir gestanden? Hat er dir schon mal ins Ohr geflüstert? Kennt ihr auch, gell? Solche Sätze. Nun, das Wichtigste, na du vielleicht nicht, du hast nicht gesagt, aber man hat es zu dir gesagt, oder? Hat er schon mal zu dir gesprochen? Also zu mir reden ganz viele Menschen so. Und ich versuche dann ein paar Dinge zu zeigen, wie sie das lernen können, wie sie das hören können. Und da ist ja als allererstes, was mir einfällt, meine Bibel, deine Bibel, unsere Bibel. Sie zeigt nämlich ganz deutlich, was man verkehrt macht und wie man umkehren kann und eigentlich sollte und wie man Vergebung und ewiges Leben finden kann, damit auch Ruhe und Frieden in dein Leben einziehen kann. Die Bibel zeigt, was Sünde ist. Durch die Bibel bin ich eigentlich überführt worden. Als junger Mensch dachte ich, ich bin doch gut, ich mache nichts verkehrt, ich klaue niemand was, ich lüge niemand an und dachte, ich wäre toll. Bis ich begann, Bibel zu lesen. Und als ich Bibel las, dann merkte ich, wo es noch hapert und was alles nicht in Ordnung ist und was ich total verkehrt gedacht habe. Und wie komme ich davon los? Von meinen falschen Gedanken, von meinen Lebenslügen, all das kann ich darin lesen. Aber sieh, die Bibel zeigt auch, wie sehr Gott dich liebt. Und wir haben an der Einleitung schon gehört, wie wichtig es ist, was Gott zu uns sagt und wie er zu uns spricht. Diese Wertschätzung brauchen wir, die suchen wir schon als Kleinkind. Und wenn wir die als Kleinkind zu Hause nicht bekommen haben, dann haben wir ein Defizit ein Leben lang. Und dieses Defizit versuchen wir immer auszufüllen und in der Regel, ich würde mal sagen, zu 95% mit Dingen, die uns nicht gut tun. Die Bibel, sie zeigt mir auch, wie man seine Stimme hören kann. Aber Gott redet nicht nur durch sein Wort, er redet auch über Geschwister. Und da wird es jetzt kritisch, weil wenn mir jemand was sagt, dass ich nicht in Ordnung bin, dann macht mein Körper erstmal so, der fährt die Stacheln aus, kennt ihr, ne? Weil der will das ja gar nicht hören. Aber Gott, durch unser Bibellesen, bereitet uns vor, dass wir lernen, hoffentlich sanftmütig zu sein und unseren Geschwistern zu sagen, was nicht gut ist. Weil, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann benutzt er auch uns, auch, sage ich, wir sind nur ein kleiner Teil, um den Menschen zu zeigen, was nicht gut ist. Also, er spricht auch über uns Geschwister, über andere Menschen, manchmal über Ungläubige. Was ich da manchmal schon gehört habe, wo ich dachte, wow, hä, ich glaube, das hat mir gegolten. Er spricht durch Predigten, natürlich durch Medien und alle möglichen Schriften, das ist klar. Nur man muss sie ja dann auch lesen, ne? Da ist ja der nächste Punkt. Okay, Gott spricht auch durch Situationen. Er lässt Umstände in unserem Leben wahr werden, lässt einfach Dinge zu, wo wir sagen, das kann doch wohl nicht sein. Und doch ist es für irgendwas gut und nützlich. Und ich habe oft in meinem Leben erst Jahre später erkannt, wozu ich diese Odyssee habe durchmachen müssen. Manchmal hat es wirklich Jahre gedauert. Das bedeutet aber, in dem Moment, wo dir was passiert, nicht anklagen. Gott, hier, guck mal, wo ich drin stecke. Wie kannst du das zulassen, wenn du doch ein liebender Gott bist? Im Anklagen sind wir ganz, ganz groß. Dann persönliche Erfahrungen mit Gott. Gott hat mir immer wieder auch gezeigt, in meinem Leben, wenn ich so mal so ein Zeugnis gebraucht habe, wie gesagt, wo ich meinte, Herr, ich brauche jetzt mal sowas zum Aufbauen, wo ich merke, du warst da. Und er hat mir immer ausgegraben, alte Dinge, wo er sagt, guck mal, war ich da nicht da? Und ich glaube, wenn du wirklich mit Gott sprichst, wird er dir das zeigen. Wenn du etwas wissen willst, wenn dein Herz nah am Jesu Herzen ist, wird dir der Heilige Geist Dinge zeigen, da schlackerst du mit den Ohren. Also, mein nächster Rat, geh mit Jesus, hör auf dein Herz, weil er sagt ja, meine Schafe, die hören meine Stimme, aber wenn du nicht in den Schafstall gehörst, weil du deine eigenen Wege gehst und lieber in fremden Stellen rumziehst irgendwo, wo der Heilige Geist gar nicht wirkt, dann kann ich dir auch nicht helfen, als dir zu sagen, hey, besinn dich mal, wo du hingehörst. Okay, wenn man Gottes Stimme noch nicht gehört hat, könnte das ja auch daran liegen, dass du das gar nicht willst. Das sagst du jetzt vielleicht, Nina, doch, es gibt ganz viele Menschen, die wollen das gar nicht. Und wisst ihr warum? Weil sie genau wissen, dass sie etwas ändern müssten in ihrem Leben. Nämlich genau deshalb wollen sie manchmal die Stimme Gottes gar nicht hören. Oder, dass man wissentlich Dinge verkehrt macht, das kann auch ein Hinderungsgrund sein. Dass man eigentlich genau weiß, das sollte ich nicht tun und ich tue es trotzdem und immer wieder, das hindert natürlich, dass der Heilige Geist wirken kann. Das blockiert den Weg Gottes zu dir. Oder, dass man bewusst von irgendeiner Bindung, von irgendeiner Sünde nicht loslassen kann. Auch das kann Ursache sein. Da darf man dann mit seinem Seelsorger mal sprechen. Manchmal genügt schon ein Freund, dass man spricht und betet. Ja, und dann gibt's natürlich noch ein ganz großes Ding, das ist Krankheit. Krankheit, die haben wir nicht im Griff. Manchmal, da kann man nicht anders. Manchmal blocken bestimmte Dinge auch wirklich das Hören des Heiligen Geistes. Was ich persönlich ganz schlimm finde, sind Drogen. Wenn ich Drogen nehme, bin ich in einer anderen Welt, kann der Heilige Geist mich nicht wirklich erreichen. Das sollte man auch wissen. Und wie ist das nun, wenn Gott zu uns redet? Er sieht ja unsere Situation, ne? Also eigentlich müssen wir dem ja gar nichts erzählen. Er weiß ja schon alles. Aber er liebt es, wenn wir kommen, weil diese Bereitschaft, ich will mich von ihm lenken und leiten lassen, die muss ja auch da sein. Die muss sichtbar sein. Er sieht, wie wir zum Beispiel unser Leben kaputt machen. Er sieht, wie Schuld uns von ihm und auch von anderen Mitmenschen trennt. Er sieht, wie uns der Frust überfällt, wenn wir resignieren. Weil eigentlich ärgern wir uns ja sowas von über uns selbst. Vielleicht, weil wir einfach nicht mehr können. Vielleicht, weil wir schwach sind. Vielleicht, weil uns das Leben gerade egal ist. Eine ganz gefährliche Situation, wohl dem, der dann jemanden hat, wo er hingehen kann, mit dem er beten kann, wo er anrufen kann, wo er sich auffangen lässt. Gott sieht schon sehr früh, was wir oft zu spät sehen. Gott sieht, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Wir suchen das Glück und stecken uns doch dauernd falsche Ziele. Weil wir nicht warten können, weil wir nicht geduldig sind, weil wir Dinge nicht erstmal ändern wollen. Ganz ehrlich, wenn ich Staatsbesuch empfange, muss ich nun mal erst meine Wohnung sauber machen, oder? Will ich einfach. Ich will, dass meine Wohnung aufgeräumt ist, dass sie sauber ist und bereite vor. Aber manchmal in meinem Leben gehen Menschen ganz anders um. Sie bereiten gar nicht vor. Mitten in das Chaos rein kommt noch das nächste Chaos. Auch das passiert. Und wenn wir dann angekommen sind, an dem Glück, das wir suchen, wir meinen dann, wir seien jetzt angekommen, dann stellen wir oft ganz ernüchternd fest, das hat es wieder mal nicht gebracht. Und so machen wir uns weiter auf die Suche, unser Leben lang. Unsere Kräfte werden aufgezerrt und unser Lebensmut, der sinkt auch immer mit jeder Situation, die fehlläuft. Kennen wir das alles? Ja, irgendwie schon. Was wir brauchen, ist also ein lohnendes Ziel und einen sicheren Weg. Aber meistens wissen wir ja, was der sichere Weg ist. Ja, das ist mein Weg. Nina, hör auf. Mach's mir nicht kaputt. Ich will überhaupt nichts kaputt machen. Ich will nur zeigen, hallo, hast du Gott schon gefragt? Und hast du auch gewartet, bis er Antwort gibt? Wir brauchen ein Leben, das sich Leben zu leben lohnt. Diese Sehnsucht, die sieht ja nicht nur Gott. Schaut, er hat sie uns doch selbst ins Herz gelegt. Er selbst hat uns das doch geschenkt und deshalb lässt er uns nicht einfach so weitermachen. Er sieht nicht tatenlos zu, er unterbricht das Programm unseres Lebens. Er unterbricht und wir sollten wirklich lernen, und das ist ein ganz wichtiger Satz, wir sollten wirklich lernen, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Das ist so wichtig. Und manchmal gebraucht Gott dazu Menschen. Wir sind nun mal Bodenpersonal Gottes. Und diese Menschen gehen dann hoffentlich auch mit Gottes Wort voran, denn es zählt ja nicht, was ich denke, sondern was Gott denkt. Wir sollten lernen, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Wenn Gott mitten auf unserer Lebensautobahn das Stoppschild hochhält und sagt, nicht weiterfahren, du fährst in den sicheren Tod, kehr erstmal um zu mir. Ich will dich erstmal neu machen. Ich will dir erstmal Kraft geben. Ich will dir ein neues Ziel zeigen. Und auf dem Weg dahin will ich dich auch begleiten. Gott lässt uns nicht allein. Na, wer könnte da zögern, sollte man denken, ne? Wer könnte dann, das will doch jeder. Wer könnte da denn weiterfahren? Aber die Antwort, ihr kennt sie bestimmt, die meisten fahren eben weiter. Die meisten hören eben nicht zu. Die meisten knallen mit dem Kopf gegen die nächste Mauer. Bis das nächste Mal wieder und wieder und wieder. Wir wissen, dass das so ist. Und die meisten lesen eben keine Bibel. Und die meisten lassen sich hetzen und jagen vom Alltag und wollen nicht erst von Gott gereinigt werden, geheilt werden, damit ich stabil genug sind, mein Leben überhaupt in den Griff zu bekommen und mal höre, was will Gott eigentlich von mir? Nehmen wir unsere Geschichte. Manche Leute sind nie auf Empfang auf der Autobahn, hören solche Warnungen gar nicht. Wie im Leben. Viele wollen gar nicht auf Gott hören. Sie glauben nicht mal an ihn. Und dann gibt es Leute, die hören das, aber meinen, es sei doch bestimmt nicht so schlimm. Und sie fahren einfach weiter, weil Gott nimmt das schon nicht so ernst. Und so geht's auch vielen Menschen. Sie wissen, was sie falsch machen. Sie wissen, dass sie einen anderen Weg gehen sollten und wissen vielleicht sogar, dass sie Gott brauchen, aber sie meinen, das hätte später ja auch noch Zeit. Jetzt sei das nicht so wichtig für sie. Und dann gibt's Leute wie unser Herr Müller in der Geschichte am Anfang. Er war auf Empfang und er hörte und was ganz wichtig ist, er reagierte. das so wichtig. Es hat mich erinnert so an das Wort, du sollst nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Was nützt es mir denn, wenn ich weiß, was Gott will, aber ich tue es nicht? Dann bin ich noch nicht mal Licht in der Welt. Und das ist eben das, was dieser Herr Müller gemacht hat. Und Gott wünscht sich das auch, dass wir reagieren, dass wir seiner Warnung folgen, dass wir umkehren in seine Richtung. Für Herrn Müller hätte es den sicheren Tod bedeutet, nicht zu hören. Und so ist es doch auch für uns. Wenn wir Gott nicht hören, wenn wir ihm nicht folgen, wenn wir Jesus nicht annehmen und Sünde nicht erkennen und Sünde nicht bekennen und wenn wir nicht um Vergebung bitten, bedeutet das doch den sicheren Tod. Hallo? Wir lesen Bibel, aber wir tun manchmal so, als hätten wir das überhört oder als wäre das gerade nicht so wichtig. Ewiges Leben gibt es nur, wenn ich die Warnung Gottes höre. Und mit der Warnung ist doch immer das Angebot verbunden, was in Johannes 14,9 steht. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich habe bewusst heute mal keine Bibelstellen angeschlagen, weil ich so wichtig finde, dass wir an dem Inhalt kleben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus will, dass wir leben und zwar nicht, wie wir wollen, so wie er will, weil er weiß, dann sind wir wirklich gefüllt und erfüllt, dann geht es uns wirklich gut. Und da haben wir das nächste Problem. Beten, das kann ich nicht. Wie viele sagen das nicht? Das ist mir peinlich. Ich erinnere mich an meine Mama, Katholikin, die mir, als ich älter wurde und begriffen habe, dass wir nicht mehr so leben, wie ich dachte, dass Gott das will, und ich das mal den Mut hatte, das zu sagen, weil meine Mama war schnell mit Worten und Schlägen, dann sagte sie, ach, das macht man doch heute nicht mehr. Und ich erinnere mich noch an die zerbombten Häuser nach dem Krieg. Ich durfte Gott sei Dank außerhalb einer Kriegszeremonie leben, geboren werden. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, die Gottesdienste der großen katholischen Kirche waren so voll, dass wir an besonderen Festen wie Weihnachten und Ostern draußen standen, weil wir nicht mehr reinkamen. Nicht nur, dass die Bänke voll waren, auch die Stehplätze, es war voll. Das ganze Ort war auf den Beinen, das ganze Ort war im Gottesdienst. Jetzt frage ich euch, warum geht man nach dem Krieg in den Gottesdienst und warum ebbt das mit der Zeit weg? Warum brauche ich irgendwann keinen Gott mehr? Und da gibt es jetzt auch viele Gründe, das ist nicht mein Thema, will ich jetzt gar nicht aufsuchen, aber ich glaube, eines davon ist wichtig, dass wir das sagen. Der Wohlstand. Es geht uns zu gut. Der Wohlstand macht uns kaputt, man glaubt, dies und das haben zu müssen. Ich brauche einen teuren Fernseher, einen größeren Fernseher, ich brauche Handy, ich brauche teuren Urlaub, ich brauche ein größeres Auto, ich brauche, ich will. Ich höre immer nur, ich will, schon von Kindern. Ich will sowas, das kenne ich gar nicht von uns als Kind. Und wir waren so glücklich und so zufrieden. Wir hatten wirklich Freude in der Natur. Wir haben uns was einfallen lassen. Unsere Kreativität wurde gefördert. Da wir nichts hatten, kein Auto hatten, keine Puppen hatten, haben wir uns was gebaut. Wir hatten so viel Fantasie. Der Wohlstand macht uns kaputt. Ich behaupte das und ich behaupte das schon viele Jahre und gehe da auch nicht von weg. Wir waren aber beim Beten. Beten kann ich nicht. Gebet ist doch nichts anderes als ein Dialog mit meinem Schöpfer. Es ist eine Pflege, so eine Art Liebesbeziehung zum Himmel, die ich pflege, wenn ich mit meinem Gott spreche. Es ist nicht schwer, zumal der Heilige Geist uns hilft. Wir wissen doch es doch, wenn wir nicht weiter wissen, dass der Geist uns Worte schenkt. Aber der Teufel möchte nicht, dass wir beten. Und es beschäftigt, er beschäftigt uns im Alltag so sehr, dass wir abgeschafft sind, dass wir keine Zeit mehr haben zum Gebet oder dass wir beschämt sind. Ach, da gibt's ganz viele Gründe. Und zu unserer eigenen Entschuldigung macht er uns das noch glaubhaft, dass wir nicht beten können. Dabei können wir mit unserem Gott reden wie mit einem Freund. So wie du und ich. Er ist unser Vater. Und seit wann lege ich mir ein Gebet zurecht, wenn ich mit meinem Vater rede oder mit meiner Mutter rede? Habe ich noch nie was zurechtgelegt. Höchstens, wenn ich was wollte. Und ich dachte, da muss ich jetzt überlegen, wie ich was sage. Aber eigentlich überlegt man das nicht. Und so dürfen wir auch mit Gott reden. Absolute Gebetserhörung haben wir, wenn Gottes Wille mit unserem übereinstimmt. Wenn ich meinen Wille eintauche in Gottes Wille und lasse ihn abfärben davon, wenn sein Wille mit unserem Tun und mit unserem Handeln übereinstimmt, dann habe ich auch Gebetserhörung. Was Gottes Wille ist, auch das, jetzt komme ich wieder auf die Bibel zurück, lesen wir ganz deutlich in der Bibel. Einige Menschen meinen, sie brauchen Gottes Wort nicht, doch wenn ich es nicht kenne, dann ist es ja ein leichtes, mir eine Irrlehre überzustülpen. Und gerade in der heutigen Zeit gibt es ganz, ganz viele Irrlehren. Und woher weiß ich, dass ich zum Beispiel ein Gotteskind bin? Das weiß ich daran, die Frage kann ich stellen, weil viele kommen und sagen, Gott, der kann mich nicht mehr lieben. Ich glaube, ich gehöre da nicht zu. Ich habe zu viel falsch gemacht und so. Woher weiß ich, dass ich immer noch Gottes geliebtes Kind bin? Ob ich gerettet bin? Was nach dem Tod ist? Wann Jesus wiederkommt? Ob überhaupt? Und so. Woher weiß ich das alles? Weil ich so schlau bin? Nein. Weil Gott es uns in seinem Liebesbrief hinterlassen hat. Der Bibel. Also Bibel lesen. Viele Menschen meinen auch, sie brauchen Gebet nicht. Aber glaub mir, wenn wir nicht beten, gewinnt der Teufel Land in unserem Leben. Wie kann ich mir meinen Freiraum beten, wenn ich nicht bete? Der steht doch vor der Tür, der klopft an, der will doch rein und der kriegt auch die Füße in die Tür, glaub mir. Er gewinnt Land. Wenn du aber Zeit im Gebet mit dem lebendigen Gott verbringst, dann wird Übernatürliches geschehen, dann hat der Kerl überhaupt keine Möglichkeit, da reinzukommen, trotz meiner Fehler. Gebet setzt Gottes Macht und Gottes Kraft frei. Gebet ist so wichtig für uns zum Überleben wie Luft und Wasser und wie Nahrung. Die Frage ist nur, ist das Gebet mein Reservereifen oder ist Gebet mein Lenkrad jeden Tag? Benutzt du es nur mal, wenn man es braucht, wenn man in Not ist? Oder führt es dich, lenkt es? Ist es dein Gespräch mit Gott und hörst du darauf? Und so frage ich mich natürlich, gibt es einen Leitfaden dafür? Und das wissen wir auch alle. Klar gibt es den. Gott hat uns ja gesagt, wenn wir es mal nicht wissen, dann können wir so beten. Das Vater unser. Das könnte ein Leitfaden sein. Dieses Gebet, das des Herrn beinhaltet ganz, das ganze Spektrum eigentlich, wie wir Gott anbeten können. Aber ich glaube, Gott liebt unsere einfachen kleinen Gespräche mit ihm sehr, wenn sie von Herzen kommen. Vielleicht sogar noch mehr. Macht nur den Mund auf, der Heilige Geist hilft euch beten. Ach so, ja, das Vaterunser, ach ja, Nina, das ist kein Problem, Vaterunser, das kennt doch jeder. Ich meine, dass einige dieses Gebet wirklich leichtfertig beten, ohne sich den Inhalt wirklich zu verinnerlichen. Glaubt ihr das? Ich will das einfach mal probieren. Vater unser, der du bist im Himmel.
Ja.
Unterbrich mich nicht. Herr, ich bete.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich habe dich angesprochen? Nein, eigentlich nicht. Das beten wir eben so. Vater unser, der du bist im Himmel.
Da, schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's?
Na, geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll ich denn ernst meinen?
Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst? Was bedeutet das denn?
Also du meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das denn wissen?
Es heißt, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin und dass du mein Name wertvoll ist.
Ich bin ganz durcheinander. Ja, ich verstehe das ja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Tust du was dafür?
Dass dein Wille geschieht? Natürlich, ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst. Ich spende für die Gemeinde und auch für Missionsopfer.
Ich will mehr, dass dein Leben in Ordnung kommt, dass deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden, dass du von anderen her und für andere denken lernst, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auch dein Vermieter und dein Chef. Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Tausende getröstet und Gefangene befreit werden. Denn alles, was du diesen Leuten tust, tust du doch für mich.
Also, weißt du, ich bin wirklich fertig. Warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was meinst du, wie viele stinkreiche Heuchler in den Kirchen sitzen? Schau die doch mal erst an.
Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.
Tja, ja, das leuchtet mir ja schon ein. Kann ich jetzt mal weiter beten? Unser tägliches Brot gib uns heute.
Du hast Übergewicht. Mann, deine Bitte beinhaltet die Verpflichtung, etwas dafür zu tun, dass die Millionen Hungernden dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und Max?
Max, jetzt fang doch auch nicht mit dem noch an. Du weißt doch, dass er mich öffentlich blamiert hat und dass er mich jedes Mal dermaßen arrogant anmacht, dass ich schon wütend bin, bevor er seine herablassenden Bemerkungen äußert. Und das weiß der auch. Er nimmt mich als Mitarbeiter nicht ernst. Er tanzt mir auf dem Kopf herum. Dieser Typ, er dreht mir das Wort im Mund rum. Er versteht immer alles falsch und er ist immer und immer gekränkt. Und ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich noch sagen soll.
Ich weiß. Und dein Gebet?
Ich meinte das nicht so.
Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung im Bauch herumzulaufen?
Es macht mich krank.
Ich will dich heilen. Vergib Max. Und ich vergebe dir. Dann ist Arroganz und Hass die Sünde von Max und nicht deine? Vielleicht verlierst du Geld, ganz sicher verlierst du ein Stück Image. Aber es wird dir Frieden ins Herz bringen.
Also weißt du, ich weiß wirklich nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.
Das brauchst du auch nicht, ich helfe dir dabei.
Ja, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Nichts lieber als das. Meide bitte besser Personen und Situationen, die dich versuchen werden.
Wie meinst du denn das schon wieder?
Du kennst doch deine schwachen Punkte. Unverbindlichkeit, Finanzverhalten, Sexualität, Aggression, Eifersucht, Neid, Erziehung. Gib dem Versucher keine Chancen.
Also, ich glaube, dies ist wirklich das schwierigste Vaterunser, das ich je gebetet habe. Aber es hat zum ersten Mal irgendwie was mit meinem alltäglichen Leben zu tun.
Schön. Wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, echt zu beten, für mir nachzufolgen und dann das tun, was mein Wille ist. Wenn sie merken, dass ihr Wirken für das Kommen, mir nachzufolgen, Kommen meines Reiches, sie letztlich selbst glücklich macht.
Wie ernst nimmst du die Worte, wenn du betest? Wenn du das Vaterunser betest. Viele beten unser Vater und sehen gar nicht Gott als ihren Vater und Schöpfer an. Viele beten, geheiligt werde dein Name. Das ist doch ein Ausdruck der Ehrfurcht Gottes. Und sie verunstalten ihn sogar, lästern, leugnen. Dabei hat Gott uns in seinem Gebet schon liebevoll das Du angeboten. Hast du das schon gemerkt? Wie viel Nähe Gott uns anbietet. Er, der König aller Könige, bietet uns das Du an. Wie viele beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, doch sie denken gar nicht dran, dass das hier auf der Erde vergänglich ist. Dass wir in einer Übergangsstation leben und wer denkt denn schon daran, dass Jesus bald wiederkommt? Ah, das dauert bestimmt noch ewig lang, wissen wir ja auch nicht. Aber was ist, wenn du morgen die Augen zumachst? Was, wenn Gott dich morgen holt? Hast du alles getan? Es bedeutet ja auch, wir müssen die Herrschaft über unser Leben Gott übergeben. Die Herrschaft über mein Leben abgeben. Never. Doch. Das sagen wir, wenn wir Jesus unser Leben geben. Das sagen wir, wenn wir uns taufen lassen. Das sagen wir, wenn wir das Vaterunser beten. Wir müssen diesen Herrschaftswechsel in uns auch vollziehen lassen mit der Hilfe Gottes. Wer denkt denn schon bei dem Gebet daran, dass er seinen Willen Gott überlässt? Ich soll meinen Willen Gott überlassen. Nö, ich will das. Ich will das so. Das höre ich täglich. Wer meint denn schon wirklich, dass der Wille Gottes geschehen soll und dass der Plan Gottes für dein Leben Wirklichkeit werden soll? Bietest du ihm den Thron deines Herzens an, also die Herrschaft über dein Leben? Wie viele bitten und vergib uns unsere Schuld und jetzt kommt's, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich kann nicht vergeben, Nina, niemals. Dann sage ich dir, hast du noch einen sehr weiten Weg vor dir. Wie vielen Menschen, die uns irgendwann einmal wehgetan haben, haben wir noch nicht vergeben. Wie oft holen wir altes Zeug auch noch wieder hoch? Weißt du noch, was damals war? Unmöglich. Immer und immer wieder. Es lag schon auf dem Grund des Meeres. Wir holen es wieder hoch. Wisst ihr, unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen beeinflussen unsere Beziehung zu Gott. Habt ihr das da drinne? Unsere Beziehung zum Mitmenschen beeinflusst die Beziehung zu Gott. Vielleicht erklärt dir das, warum so manches deiner Gebete nicht erhört worden ist. Wie viele beten, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und wer meint das auch so? Die meisten meinen doch aus eigener Kraft, alles tun zu können. Viele Menschen sind ihr eigener Gott. Sie sind die Größten. Alles, was sie selbst geschaffen haben. Hier, schaut mal, weil ich so toll bin. Nein. Wisst ihr was? Wir sind toll, aber nur, weil wir einen wunderbaren Gott haben. Und wir haben alles, was wir sind und haben unsere Kraft nur durch ihn. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist Lobpreis, denn dein ist die Kraft, dein ist das Reich, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das Vaterunser, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, endet mit Lobpreis, mit Anerkennung und auch mit Danksagung zu Gott. Ich würde es gerne zusammen mit euch beten, vielleicht ein bisschen bewusster als sonst, und danke euch einfach fürs Zuhören. Lasst uns aufstehen.